In a world where football is not king, and by football we mean American football, football is actually king because the actual football, which is football, is king here. But it's not American football, because we are in Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator.
Geiler Julio Jones Trade, aber der King bleibt der King. Und damit herzlich willkommen zum Straight Up Podcast. Heute mit mir Emin, FF-Sherlock auf Twitter. Und dem seit gestern Sonntag, 6.6., 25-jährigen Kollegen, den ihr unter @germanffballers auf Twitter finden könnt. Fabi, Ex-Geburtstagskind, was geht ab?
Ja, danke nochmal für die Glückwünsche auch am gerade schon off, nicht on air, sondern off air.
Off air.
Vielen lieben Dank.
Aha.
Ja, und es soll mal gut reinzustarten, oder? Ins neuen Lebensabschnitt, ins neue Jahr für mich als Mensch.
Ins neue Vierteljahrhundert.
Ja.
Es gibt nicht so viele Starts in ein neues Vierteljahrhundert. Und gleich mit einem Banger, wie man so schön sagt.
Ja, es war wie so ein, ich weiß nicht, ob es ein Geburtstagsgeschenk ist, weil diese Dinger, also ich bin ja eher so Chargers-Fan, von daher dachte ich eher, ja, zu den Chargers wäre schöner gewesen, aber trotzdem was Gutes passiert. Du hast, glaube ich, die ganzen Infos, hau mal raus.
Ja, wir haben in der NFL ist in der Hinsicht so ein bisschen langsam, auch wenn sie etwas aktiver geworden ist, aber so große Trades, wie sie zum Beispiel in der NBA passieren, hatten wir ja in der NFL nicht so sehr, aber jetzt hatten wir so einen. Aber auch da ist ja das Problem, also es wird dann halt ein Star-Wide-Receiver, der halt aber auch schon in die Jahre, in dem Fall 32, gekommen ist. Julio Jones wird von den Falcons zu den Titans getradet und das hat natürlich Auswirkungen auf Fantasy-Football und die Auswirkungen wollen wir heute etwas näher betrachten. Step 1, du legst los. Was geht ab mit Julio Jones?
Ja, muss man sich vorstellen, was das für Auswirkungen hat, wenn so ein Spieler getradet wird, dass wir eine ganze Folge dem widmen, weil so viele verschiedene Sachen da natürlich beeinflusst werden. Und wir können natürlich bei Julio Jones an sich anfangen, einem Wide Receiver, der einen Career Average von über 90 Yards hat pro Spiel, die er fängt. Das ist komplett insane. Ich glaube, der nächste ist Calvin Johnson, der ansatzweise in die Richtung kommt und jeder weiß, wie krass Megatron war. Ja, er wird jetzt getradet von einem wahrscheinlich der pass-happiesten Offenses, die meisten Pass-Attempts pro Spiel hatten, zu einem Team, was die zweitwenigsten hatten. Nur die Ravens hatten weniger letztes Jahr. Ja, das ist natürlich schon ein kleiner Einbruch, was wahrscheinlich sein insgesamtes Value angehen wird. Und dazu hat er letztes Jahr auch extrem viele Verletzungen gehabt. Wie du schon sagtest, er hatte auch Geburtstag, 32 Jahre alt geworden. Ein bisschen älter als ich, muss man so sagen. Aber wahrscheinlich immer noch sehr viel athletischer als ich. Wie siehst du ihn jetzt in Tennessee? Ich denke, es ist ein cooler Spot gerade. Ich glaube, AJ Brown wird sich extrem freuen, neben seinem Idol zu spielen.
Also, wir hatten auch schon an der einen oder anderen Stelle darüber gesprochen und ich sehe es so, dass Julio Jones' Wert, der sowieso schon nicht mehr so hoch war, dass der noch etwas weiter gefallen ist. Ja, man muss ja immer unterscheiden zwischen, wie ist ein Trade für die echte NFL und wie ist ein Trade aus Fantasy-Sicht. Das sind ja immer zwei Paar Stiefel, ja. Und ich glaube, dass es für Julio kein guter Trade ist. Den Hauptgrund hast du genannt. Die Titans sind letztes Jahr hatten 32,6 Run Plays per Game. Damit sind sie auf Platz 2. Und sind wir mal ehrlich, sie werden mit Julio eher schneller in Führung gehen als ohne Julio, was dann am Ende eher dazu führt, dass man ähnlich viel oder vielleicht sogar am Ende noch mehr läuft. Und Also ich sehe im Moment kein Szenario, wie der Wert von Julio Jones, der auch aus einem Dome rausgeht in die freie Natur, was auch dem Passspiel selten gut tut. Und ich finde, er geht auch zu einem ja deutlich schlechteren Passing Quarterback. Ja, das, also auch wenn wird Matt Ryan.
Ja, da würde ich jetzt persönlich okay. Das gar nicht mehr so
Matt
sagen.
Matt Ryan ist schon, vor allem, also Matt Ryan hat die Chemistry mit Julio Jones schon gehabt, die Ryan Tannehill, der ja immer noch, für mich ist er immer noch so ein kleines Fragezeichen, aber da kommen wir später noch dazu. Also ich sehe seine Position nirgends besser werden, außer dass er in ein besseres Team wechselt, aber das ist ja aus Fantasy-Sicht relativ irrelevant. Wie gesagt, man könnte, wenn, dann den Zusammenhang ziehen zum Running Game und Mannschaften, die führen, laufen mehr und Tennessee sowieso. Also ich sehe, wie gesagt, ein Dip im Value und das ist auch der Grund, weswegen man gerade solche Wide Receiver, die übers Körperliche kommen, die versucht man Ende ihrer 20er wegzutraden. Ja, Julio Jones hätte man vor der letzten Saison schon wegtraden müssen und jetzt ist es, also jetzt tradet ja auch niemand mehr für Julio.
Ja, das ist ja zum Beispiel, was ich mich auch insgesamt gefragt habe, die Titans mussten ja irgendwas machen auf Wide Receiver, weil sie einfach keinen hatten. Also der einzige war, glaube ich, Josh Reynolds, der Wide Receiver gespielt hat. Von daher hat sich das ja insgesamt ein bisschen angebahnt und auch AJ Brown hat sich ja gefreut, sein absolutes Idol, der will seine Nummer abgeben und also es ist ja alles voll schön eigentlich, wenn man jetzt neutraler Zuschauer ist. Ich freue mich nächstes Jahr auch total, die beiden auf dem Feld zu sehen, weil ich glaube, es sind die beiden mit DK Metcalf, die Wide Receiver, die am physischsten gegiftet sind. Also das sind ja absolute Maschinen. Das wird, glaube ich, super nice zum Ansehen sein und ja, aber ich stimme dir voll zu mit Julio Jones, dass er bisschen dippen wird, weil das Problem ist ja einfach, wo soll das Volumen herkommen, was in Atlanta da war?
Ja. Atlanta lag oft zurück. Und die Titans.
Ja, obwohl man sagen muss, bei deinem Punkt ist halt so, die Titans sind mit den Raiders, die letztes Jahr zumindest, waren sie so, dass sie super viele Punkte gescored haben, aber auch super viele Punkte kassiert haben. Von daher, die müssen schon auf das Gaspedal drücken. Dass sie da ein paar Punkte machen.
Ja.
Nur, es sind ja trotzdem nur 30 Pass-Attempts per Game letztes Jahr gewesen. Das ist halt schon extremst wenig.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber gut, jetzt hast du gesagt, Julio Jones, AJ Brown. Wie sieht's für AJ Brown aus? Was passiert mit ihm?
Ja, neben dem Nostalgiefaktor, dass er neben dem seinem Idol spielt. AJ Brown, glaube ich, wir können uns davon verabschieden, dass er diesen Wide Receiver One, also wir reden jetzt von wirklich Overall Position Wide Receiver One, schafft dieses Jahr. Dafür hat man einfach ein zu großes Target Hawk jetzt auf der anderen Seite mit Julio Jones. Nur ich erinnere mich immer so an deine Worte. Du sagst immer, ein guter Wide Receiver auf der anderen, also zwei gute Wide Receiver profitieren voneinander, weil sie ja dafür sorgen, dass man ja, du kannst halt sie nicht in Single Coverage nehmen. Das heißt, du musst meistens einen von beiden doppeln. Ich weiß jetzt nicht, wer mit vier Corners gleichzeitig spielt, um die beide zu doppeln. Also es wird dafür sorgen, dass, glaube ich, AJ Browns Spiel, was er nächstes Jahr spielen wird, leichter wird, denke ich. Und er nicht sozusagen so die One-Man-Show da in der Offense machen muss. Also ich glaube, was AJ Brown helfen wird, nur, ja gut, 200 Targets wären es nicht, ne? Also es wird dann eher so hyper-efficient, was er da machen wird.
Ja, das ist so ein bisschen die Problematik mit AJ Brown gewesen, dass er letztes Jahr schon nur 7,6 Targets per Game hatte, was ihn auf der Position zum Wide Receiver 30 gemacht hat. Und die Erwartung war ja schon dieses Jahr, dass er wahrscheinlich der Wide Receiver wird, der am meisten Targets in der ganzen NFL bekommt. Und die Geschichte ist natürlich jetzt vom Tisch. Ich sehe, also das sehe ich auf gar keinen Fall. Aber was natürlich ja bleibt, ist, und weswegen ich schon glaube, die Targets werden zwar runtergehen, aber er war ja schon sehr, sehr effizient. Ja, oder effektiv.
Ja, 70 Catches und 11 Touchdowns, also schon echt nice.
Ja, und das ist eigentlich nicht aufrecht zu erhalten, aber jetzt vielleicht doch schon, ja, und seine Air Yards, die sind auch viel gewesen, dann Yards After Catch war er, Top 12, in dem Fall 11. Ja, ich glaube, dass diese Geschichten eher besser werden, weil auf der anderen Seite halt jemand ist, auf den man auch Acht geben muss, ja, und mal wird es er sein, mal wird es Julio sein. Aber am Ende der 17-Spiele-Saison werden wir draufschauen und werden sagen, Mensch, AJ Brown war wieder hocheffektiv. Und sein Wert fällt nicht. Ich würde sagen, sein Wert bleibt gleich. Ja. Es war davor in Dynasty Top 5 bei Receiver.
Ein bisschen wird er schon einbüßen, nee, oder?
Ich würde jetzt auf gar keinen Fall, weil ein 32-jähriger Julio Jones gekommen ist, AJ Brown sein Wert, ich habe ihn tatsächlich nur einmal in 12 Ligen, auf gar keinen Fall fällt für mich der Wert. Ja.
Nee, also Dynasty auf gar keinen Fall, also nur man sollte vielleicht seine Erwartungen, die man vielleicht jetzt vor 2-3 Tagen noch hatte, vielleicht so ein bisschen anpassen und sagen, es wird vielleicht jetzt nicht die komplett Durchdrehsaison von AJ Brown. Ja.
Vielleicht genau, da kommen wir sicherlich später nochmal dazu, weil da haben wir vielleicht jemanden in petto, auf den das eher zutreffen könnte. Aber wir bleiben in Tennessee. Was geht ab mit Ryan Tannehill?
Boah, ich denke, wir haben ja letzte Folge drüber gesprochen, wie geil Sam Donald ist. So, also ganz spät. Und für mich ist es so, dass ich sage, Ryan Tannehill, holy moly, Alter. Holt euch diesen Spieler, wenn es möglich ist. Er wird immer noch so krass disrespected, ich habe keine Ahnung wieso. Ja, also seitdem er da übernommen hat in Tennessee, hat er ja extrem geil gespielt. Guck mal, nur in den NFL-Ranks, ne? Er hat das dritthöchste QB-Rating, hat die drittmeisten Passing-Touchdowns, ist in der Completion-Percentage auch irgendwie unter den Top 8, ne? Yards per Attempt ist er Erster in der NFL und hat 18 Siege insgesamt geholt. Das ist natürlich jetzt alles in NFL. Für Real Football so, aber es überträgt sich natürlich auch in die Performances, die Ryan Tannehill für Fantasy macht. Und wie gut er letztes Jahr schon war, war Corey Davis noch da. So, ich weiß jetzt nicht, ich denke, Julio Jones wird trotz seines Alters immer noch wahrscheinlich besser sein als Corey Davis. Also, ich glaube, Ryan Tannehill ist wahrscheinlich der Profiteur des Trades von Julio Jones.
Ich sag dir mal, warum ich Ryan Tannehill auch letzte Saison nicht gut fand. Du hast eine Zahl genannt, auf die ich gar nichts gebe. Das sind Quarterback Wins mit Doppel-Z. Ja. Die interessieren nun wirklich nicht. Weil es eigentlich egal ist, Quarterbacks, die zurückliegen, werfen sogar mehr. Aber es gibt so eine Geschichte, die auffällig ist bei ihm. Und zwar, wenn er, also seine, du hast die Yards per Attempt genannt, da ist er Nummer 6 gewesen letztes Jahr in der NFL. Seine Air Yards per Attempt ist er aber nur 15. in der NFL. Und das hat sehr viel damit zu tun, das hat sehr viel mit AJ Brown zu tun, dass er einfach einen sehr einfachen Pass zu AJ Brown wirft und AJ Brown dann einfach den Rest macht. Ja, es gibt einige Highlight-Plays auch von letztem Jahr noch, wie AJ Brown sich einfach durchtankt, Verteidiger abschüttelt, ja, viele Yards after Catch macht. Und das ist ja das, was wir auch letzte Woche über Sam Darnold gesagt haben. Das darf man nicht als Quarterback-Qualität verwechseln. Ein Pass von über minus 1 Air Yards von Sam Darnold zu Christian McCaffrey wird oftmals in einem 25-Yard-Touchdown enden. Ja? Das ist aber nicht auf Sam Darnold zurückzuführen. Ich meine, dann steht dann natürlich Sam Darnold, 28 Yard Touchdown Pass zu Christian McCaffrey, aber im Endeffekt waren es minus 1 Air Yards. Ja, also das ist ein Pass, den sogar wir beide vielleicht noch mit bisschen Übung hinbekommen könnten. Und
aber ist das nicht vollkommen Wurst? Ist das nicht genauso Wurst wie die Wins mit Doppel-Z? Ob ich jetzt den Pass für minus 1 Air Yard werfe und der läuft dahin, das ist doch, spricht doch nicht gegen den Quarterback, wenn du mit so einem Spieler zusammenspielst.
Ja, bloß ist es etwas, worauf man sich nicht immer verlassen kann. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese zwei physischen Tiere sich auch wieder durchsetzen können, aber du kannst, sowas kann man nicht immer einplanen. Ja? Also ich finde Ryan Tannehill als Quarterback nicht gut, aber er scheint ein guter Fantasy-Quarterback zu sein, weil er in einem glücklichen Umfeld gelandet ist. Ja, ich meine, es ist auch kein Zufall, dass Ryan Tannehill bis vor einem Jahr noch nichts gerissen hatte. Und der gute Mann ist fast 33 Jahre alt. Also vergessen wir das nicht. Ja? Das hat schon auch seine Gründe, weswegen er nichts gerissen hatte. Und man kann nicht immer alles auf die Jets schieben. Ja? Auf die Jets, sage ich. Auf Gase, der ja bei den Dolphins war. War Dolphins? Jets? Jets war er doch.
Ja, obwohl es ja das ist ja die Top-Ausrede. Also ich nehme immer Gase als Ausrede.
Ja, ja genau. Es ist die Gase-Ausrede, die funktioniert ja nicht immer. Klar, wir können ihn nicht aus der Situation komplett rausnehmen, aber Ryan Tannehill ist kein guter Quarterback, aber ein guter Fantasy-Quarterback mit einer diesmal noch besseren Situation. Und deswegen bin ich auch absolut einverstanden damit, dass sein Value natürlich nach oben geht. Ja, weil jetzt wird es ja noch einfacher. Jetzt kann er nach links schauen und für 5 Yards werfen und es wird ein 40-Yard-Touchdown. Und er kann nach rechts schauen und für 5 Yards werfen und es wird ein 40-Yard-Touchdown. Ja, das hilft.
Ja, definitiv. Vor allem auch, dass die Jungs sind ja auch alle noch länger zusammen. Also ich glaube, mindestens 2 Jahre werden die alle noch zusammenspielen, falls nichts Unvorhersehbares passiert.
Unvorhergesehenes?
Unvorhersehbares? Ich weiß es nicht.
Ja.
Naja, hat sich auf jeden Fall schlau angehört. Hey,
ja, und was man auch nicht unterschätzen darf, also Tannehill bleibt ja trotzdem der athletische Quarterback, der er ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und letztes Jahr mit 7 Rushing Touchdowns, das wird jetzt natürlich auch nicht, also die Lanes werden natürlich jetzt nicht schmaler, sondern das Feld wird natürlich weiter auseinandergezogen durch die Super Wide Receiver. Ja. Also würde mich nicht wundern, wenn er am Ende des Jahres die 7 wiederholt oder auch mehr macht.
Ja, und alleine schon in Richtung 5 zu gehen, ist halt schon echt ziemlich nice. Ich meine, wie viel macht man so bei 6 Punkte liegen, wo man 6 Punkte für einen Touchdown bekommt? Man hat 30 Punkte einfach mal so.
Ja. Ja, absolut, absolut, absolut. Okay, wie sieht's bei Derrick Henry aus, Mann? Julio Jones kommt.
Ja, ich meine, der King bleibt der King. So, ja. Fertig. Ne? Derrick Henry wird weiterhin der King bleiben und da alles niedermähen, was sich in seinen Weg da stellt. Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit er wirklich da profitiert von Julio. Ich glaube nicht, dass es ihm wehtut. Das auf gar keinen Fall. Weil es war ja mal so Gerüchte, er könnte vielleicht ein paar Bälle fangen. Ich glaube, da hatten sie nie vor, die Titans, dem wirklich viel mehr Bälle zu geben. Jetzt mit Julio ist natürlich wieder ein nächster Spieler, den man respektieren muss, aber der hätte sowieso alles über den Haufen gelaufen. Und eine Sache, die ich noch da anmerken wollte, war, ich glaube, viele vergessen, also der Derrick Henry wird ja nie, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber nie in diesem absoluten Elite-Tier reingepickt. Sondern es ist ja immer so der erste Spieler, der dann nach Barkley, nach Cook, nach CMC, manchmal sogar nach Kamara noch kommt. Aber was man nicht vergessen sollte, ist, Derrick Henry hat einen so unmenschlich hohen Floor. Das heißt, selbst wenn der ein Kackspiel hat, dann kriegt er trotzdem mindestens 20 Carries und läuft normalerweise für 80, 90 Yards. So, das ist ein Floor.
Ja, was Carries anbelangt, macht ihm niemand was vor. Das Problem ist, dass Carries in Fantasy, insbesondere dann in PPR, natürlich deutlich weniger wert sind als Targets. Aber er hat insgesamt letztes Jahr Carries und Targets 17,2 pro Spiel gehabt. Und also seine Weighted Opportunities heißt es. Und damit war er trotzdem die Nummer 2 in der NFL. Also finde ich ein sehr guter Hinweis. Sein Floor bleibt abartig hoch. Und wenn die Titans früher in Führung gehen, dann werden auch seine Carries nicht weniger. Also der King bleibt der King, hast du sehr schön gesagt. Und leider wird er aber wahrscheinlich auch nie in diesen Top 3 Running Back Ding reinstoßen, weil er jetzt natürlich auch schon mit über 27 über dem normalen, über dem Standard Running Back Top Alter schon drüber ist. Ja, das ist schon, da ist er schon drüber. Ja, das ist so knapp Ende 25. Da ist er jetzt natürlich.
Ja, gerade mit dem Haufen an Carries, die er auch schon hat.
Aber gut, wenn du wahrscheinlich, das gilt halt für den Durchschnitt. Und Derrick Henry ist alles nur kein Durchschnitt.
Nichts mit Durchschnitt.
So, ja, und deswegen gelten dann natürlich diese Regeln für den Kollegen nicht. Also, ja, Wert bleibt gleich. Über Derrick Henry braucht man in dem Fall nicht so viel sagen. Aber ich habe einen Spieler, zu dem ich gerne noch was sagen würde. Und eigentlich können wir das Ganze mit einer kurzen Schweigeminute einleiten, weil wir hatten tatsächlich im Mai 2021 bis jetzt Anfang Juni 2021 die kurze Ära von Anthony Firkser, Top 10 Tight End in der NFL, ohne je einmal als Top 10 Tight End durchs Ziel gegangen zu sein. Aber die Ära ist natürlich auch vorbei mit dem Trade von Julio Jones. Oder siehst du das anders?
Nee, wir können hier ruhig mal eine Schweigesekunde einlegen.
Danke.
Danke, danke.
Damit ist das Kapitel auch beendet. Und wir können auf die andere Seite des Trades gehen. Und let's go to Atlanta. Und ja, der Hauptprofiteur, so viel denke ich, können wir vorne wegnehmen, ist Calvin Ridley.
Das ist für ihn, glaube ich, wie soll man sagen, besser hätte es nicht laufen können für Calvin Ridley. Also jeder muss sich jetzt die Hände reiben, weil die Saison, die eigentlich AJ Brown gemacht hätte noch für ein, zwei Tagen, ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt sehr, sehr hoch, dass Calvin Ridley so eine Saison haben wird. Also Monster, viele Targets, abartiges Upside jede Woche. Also einfach nur komplett krank wird das.
Ich gebe zwar ungern, aber dennoch zu, dass ich Calvin Ridley nie so wirklich für voll genommen habe. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wenn wir dann im Februar nächsten Jahres dann im Rückblick schauen und sehen, dass Calvin Ridley als Wide Receiver 1 in Fantasy ins Ziel gegangen ist, würde ich mich nicht wundern.
Weil das der Unterschied, glaube ich, zu Julio ist, dass Calvin Ridley halt auch diese unmenschlich vielen Touchdowns fängt. Und wenn er jetzt circa das Yardage von Julio Jones angreift, plus die Touchdowns, wow, also das wird dann, glaube ich, ziemlich crazy.
Ja, es gibt nichts, wirklich nichts, was schlecht daran ist für Calvin Ridley. Klar, es hat ihm sicherlich auch geholfen, dass Julio da war. Bloß in den Spielen ohne Julio hat Calvin Ridley, er hat sehr, 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 sehr gut abgeschnitten. Ja? Und hat so circa einen Punkt mehr gemacht als in den Spielen mit Julio. Und ja, ich beneide jeden, der sein Calvin Ridley Share hat und dieses Jahr das einfach genießen kann, wie er Woche für Woche monströs viele Punkte aufs Parkett zaubert. Da habe ich keine Zweifel. Letztes Jahr 18,6 Fantasy Points per Game. Der Wert wird easy überboten und da war er schon Nummer 4. Ja, der Wert wird easy überboten.
Das glaube ich auch. Und gerade auch das massive Upside, was man dann jede Woche hat. ist halt, glaube ich, ziemlich insane wird es nächstes Jahr. Und wenn du noch weiter guckst in den Receiver-Core, der hat sich natürlich jetzt, dadurch, dass Julio Jones sich jetzt aus Atlanta verabschiedet hat, natürlich auch ein bisschen gelichtet. Jetzt haben wir da so der liebe Kollege Russell Gage, der ja auch letztes Jahr schon eine kleine Rolle gespielt hat, der wird wahrscheinlich jetzt immer mehr auch reingebracht. Und der ist natürlich gerade in dieser Offensive von Atlanta, die ja abstrus viele Pässe machen werden nächstes Jahr, weil einfach, ja, die haben ja, Defense haben sie Löcher, ne? Die kannst du gar nicht stopfen. Seit Jahren kriegen sie es auch nicht gefixt. Ja, die haben ja, jetzt müssen sie Julio Jones wegtraden, damit sie überhaupt ihre Rookies signen können. Also, weiß ich nicht, was Atlanta da alles macht. Ja, und jetzt kommt Russell Gage. Wahrscheinlich mit einer geilen Rolle. Calvin Ridley hat auch immer ziemlich geil gespielt als zweiter Receiver. Sehr cooles Target, meiner Meinung nach, weil die Leute werden ja erstmal ein bisschen abwarten. Jetzt gerade Best Ball, Russell Gage. Let's go.
Also, Russell Gage, viele kennen den vielleicht nicht mal so richtig, aber Russell Gage hatte letztes Jahr 110 Targets, Mann. Ja, das sind knapp 7 pro Spiel, damit war er Nummer 22. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen. Russell Gage ist ein Top 24 Wide Receiver bezüglich Targets. Die Falcons haben knapp 42 Pässe pro Spiel gespielt. Russell Gage spielt hauptsächlich im Slot. Das sind einfache Targets, einfache Punkte. Und
der wird wahrscheinlich auch da bleiben, ne?
Der wird da bleiben.
Also im Slot.
Ja, genau. Und Mann, und der wird in der Red Zone gesucht. Ja, der hatte 17 Red Zone Targets. Damit auch Top 10 in der Statistik. Wahrscheinlich der günstigste Wide Receiver mit dem höchsten Upside. Also Russell Gage kostet gar nichts oder kostet sehr wenig, aber ja, hat ein immenses Upside.
Und er hat das ja schon gemacht, als Ridley gespielt hat und Julio Jones ja auch zusammen. Da war ja Russell Gage trotzdem ja schon ein Part. Deswegen, Atlanta ist easy in der Lage, 2 Top 10 Wide Receiver zu supporten. Einfach, weil die halt so viel Volumen haben. Deswegen ist Russell Gage sollte definitiv die Draftleiter hochklettern. Und gerade wenn wir Richtung Saison kommen. Ja. Aber da haben wir natürlich auch noch jemand anderes, der den Ball fangen kann. Ne? Twitter hat das natürlich letztens schon bestätigt. Kyle Pitts ist der beste Tight End aller Zeiten. Und der athletischste Tight End auch aller Zeiten natürlich. Ja, was meinst du zu seinem Outlook jetzt, dadurch, dass Julio weg ist?
Ja, nachdem wir auch gesehen haben, als er die Corner Route im Kurzvideo gelaufen ist und den Ball dann, also sah natürlich schon beeindruckend aus, wenn so ein Riese, ich fand ihn ein bisschen schlaksig, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, dass er ohne Pads etwas, also noch irgendwie ja, massiver aussieht, aber der ist halt, mit 6'6 ist der natürlich schon riesig, ja, und wiegt dann 245 Pfund. Viele Titans sind bisschen kleiner, aber dafür auch ein bisschen schwerer und wirken dann dadurch halt massiver. Er wirkt halt schon so ein bisschen schlaksig, aber krass, also wie geschmeidig er sich, ja.
War wahrscheinlich auch die beste Corner Route, die du jemals gesehen hast vom Titan.
Das weiß ich nicht, aber schon sehr geschmeidig, ja, und die Athletik ist ja da. Ja, also Kyle Pitts ist der in Superflex Draft ging er ja teilweise schon sehr, sehr früh. Und ich denke, das ist vom Value her nicht weiter runtergegangen, ja.
Würdest du ihn als sagen wir mal, Top 3 Tight End jetzt sehen? Auch dadurch, dass Julio weg ist, oder wo siehst du ihn?
Fuck, Mann. Fiese Frage, hey. Also, wo sehe ich ihn? Ja, Kelce bleibt 1, Waller bleibt 2, aber ich glaube, an Kittel zieht er vorbei.
An Kittel zieht er vorbei, okay. Ich hätte ihn noch nach Kittel und ich hätte ihn wahrscheinlich, und dann ist es close für mich mit TJ Hutchinson und Cap Hits. Also ich finde, es ist close.
Nee.
Nein, glaubst du nicht? Ich glaube schon.
Also was nichts mit Kittles Qualität zu tun hat, sondern es hat eher was mit den 49ers zu tun, die eventuell ja etwas runlastiger sind, ja, und da dann eventuell die Falcons einfach mehr Pässe umherwerfen und das dann einfach Pitts zugute kommt. Ja.
Okay, also das du gehst schon in die Richtung, dass du sagst, Pitts wird in Target-Sphären von Waller und Kelce vordringen.
Ja, also wir hatten natürlich jetzt vor einigen Wochen einen Rookie-Draft in der 2-Tight-End-Liga, wo ich dann einige Picks dann weggetradet habe, um Burrow und Jonathan Taylor zu bekommen. Und im Nachgang bereue ich das, weil ich hätte gern Kyle Pitts gehabt, weil der natürlich in der 2-Tight-End-Liga da jetzt schon gewaltig einen Unterschied ausmachen kann. Ja. Nein, ich sehe ihn als Tight End 3 tatsächlich.
Ja, mit dem wird sicherlich, wie gesprochen, noch die ganze Offseason. So, Kyle Pitts. Und so, naja, das ist vielleicht auch ein Thema, was man irgendwann mal später nochmal komplett ausfalten kann. Da kann man sicherlich auch Stunden drüber quatschen, ob er es jetzt schafft oder nicht. Lassen wir es jetzt einfach mal so stehen für heute. Ja.
Wir haben aber noch einen Wide Receiver.
Noch einen.
Über den wir quatschen. Aha. Den sprechen natürlich viele nicht so gern aus. Aber wenn natürlich der ehemalige Wide Receiver 4 eins aufrückt und zum Wide Receiver 3 wird, der Olamide Zaccheaus. Ja, viele kennen den vielleicht gar nicht. Aber der spielt jetzt auf einmal auch eine Rolle. Keine besonders 5'8, 188, also keine beeindruckende Statur, aber der ist jetzt Wide Receiver 3. Natürlich in der Target-Reihenfolge ist er natürlich die Nummer 4, aber wenn halt so viele Targets zu vergeben sind, könnte auch der Bursche eine Rolle spielen und lohnt sich allemal, den spät auf dem Zettel zu haben. Dass wir das hier auch mal der Vollständigkeit halber angesprochen haben.
Ja, klar.
Okay.
Ja, gerade auch, falls sich jemand verletzt, ne? Also so ein paar Boom-Wochen kann er sicherlich dabei sein.
Absolut. Absolut. Genau, es muss sich ja nur einer verletzen. Also wir malen hier kein Szenario mit, wenn sich dann drei vor ihm verletzen. Nein, es muss sich nur einer verletzen. Und aus dem Receiver 4 wird der Receiver 3. Und das ist dann auf jeden Fall Value. Fatalerweise hatte ich den in vielen Ligen und habe ihn in vielen Ligen gedroppt, weil er natürlich der Wide Receiver oder der Receiver 5 davor war in der Atlanta Offense. Da konnte ich natürlich noch nicht riechen, dass Julio Jones getradet wird vor einigen Wochen. Aber gut, es ist, wie es ist. Was passiert mit Matt Ryan?
Oh je, ich will gar nicht drüber sprechen eigentlich. So, Matt Ryan, ich weiß es ja nicht. Also, erstmal muss man ja sagen, ich verstehe jetzt durch diesen Julio Jones Move auch alles nicht, was Atlanta da gemacht hat, weil Matt Ryan ist ja schon relativ alt, so 36, unmobil und hat jetzt seinen Best Friend Forever verloren in einem Trade und ja, die Splits ohne Julio sehen halt einfach nicht so gut aus, ne? Also wenig Touchdowns, viel weniger Yardage als mit Julio Jones zusammen und da bin ich wirklich gespannt, ob nächstes Jahr, ob man das merken wird, weil man muss sich jetzt dran gewöhnen, dass sein Best Friend dann nicht mehr da ist. Ich denke, Calvin Ridley und Kyle Pitts können das sicherlich stemmen. Die Frage ist nur, ob Matt Ryan das noch packt. So, weiß ich nicht. Ich denke, er kriegt für mich das größte Downgrade, wenn man seine Lieblingswaffe verliert. Weiß ich nicht, ob das so ihm so gut tun wird in dem Alter noch.
Du hast vorhin unmobil oder immobil gesagt, das ist nämlich schon grundsätzlich ein Problem. Also egal ob mit oder ohne Julio, der war sowieso nur Quarterback 12 letztes Jahr in Fantasy Points per Game, weil er halt nichts mit seinen Beinen dazu beiträgt und das hilft natürlich gar nicht, wenn der beste Wide Receiver weggetradet wird. Also Matt Ryan ist auf gut Deutsch am Arsch und wird zu einem in meinen Augen unterdurchschnittlichen Quarterback. Nicht, weil er schlecht ist, sondern weil halt die Situation um ihn herum einfach, glaube ich, einfach signifikant schlechter geworden ist und er halt 36 ist. Fuck, der ist 36. Warte mal, wann hatte denn der? Der muss ja ganz frisch Geburtstag gehabt haben. Lass mich mal kurz schauen. Nicht, dass ihr am gleichen Tag Geburtstag habt. 17. Mai hat er Geburtstag, okay. Hatte er am 17. Mai. Also noch nicht mal einen Monat her. Ja, also 36.
Das ist halt so wild, weil eigentlich haben wir nach dem Draft gesagt, boah, Matt Ryan ist mit einer der Gewinner, gerade wenn die Kyle Pitts dazu holen. Und jetzt stehen wir hier und sagen, Kommando zurück. Julio Jones ist weg. Weiß nicht, ob es jetzt trotzdem so geil wird. Und ja, ist irgendwie ist es sad.
Ja, es ist schade, weil die Falcons hätten mehr machen können.
Also gerade auch für mit Ryan, also.
So.
So, jetzt hast du da so ein Team, was ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Irgendwie alles so, ja, wie soll man sagen, so halbe Baustelle überall. Offense wie Defense, nicht wirklich stark, können irgendwie nicht contenten, haben auch keinen, sozusagen, also auch keinen Nachfolger von Matt Ryan. Weiß ich nicht, was da die Falcons da für einen Plan haben. Also.
Ja. Ich halte ihn für nicht pickfähig oder nicht pickbar in ganz normalen 12-Team-Redraft-Ligen. Auch nicht Late Round.
Ja.
Ja.
Nee, da gibt es andere Spieler, glaube ich, die haben mehr Upside auch mit Rushing und so.
Genau.
Nehme ich lieber so ein.
Ja. Es ist natürlich so ein bisschen traurig, wie wir aus der ganzen Sache rausgehen, weil wir natürlich Matt Ryan schon die letzten Jahre natürlich auch geliebt haben mit seinen vielen, vielen Touchdown-Pässen. Aber es ist, wie es ist. Und wir sind hier, um die Wahrheit rauszuposaunen. Ja, aber das würde ich jetzt sagen, ist eigentlich so die Gesamtheit des Julio Jones-Trades. Oder hast du noch irgendwelche Aspekte, die wir bis jetzt nicht bedacht haben?
Eine Sache, die nicht Fantasy ist, aber ich habe mich gestern dabei ertappt, wo ich mir so dachte, hey, ich habe Bock, nächstes Jahr mir ein Tennessee Titans Game anzugucken. Und ich dachte mir so, wow, dann haben sie es wohl echt geschafft, allein nur mit dem Trade dafür zu sorgen, dass man so ein Spiel, wo man jetzt kein Fan von ist, dass man das gerne sehen will. Und ich denke, das ist, glaube ich, ein Gewinn an sich für komplett Tennessee und also für die Titans an sich. Und deswegen, ich wünsche ihnen, dass das funktioniert, wenn man für so einen Hall of Famer wie Julio Jones tradet, dass es auch funktioniert, dass die eine tolle Saison spielen. Und da bin ich mal gespannt. Freue mich drauf.
Dem schließe ich mich an. Wünsche dir und dem Rest unserer Hörer eine wundervolle Restwoche. Mehr Sonne, weniger Regen und viel Spaß bei den Dynasty Trades, die ihr diese Woche umsetzt. Willst du noch was dazu sagen?
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, allerdings. Die Leute haben 39 Minuten durchgehalten.
Ich bedanke mich, ne, für alle Glückwünsche, die auch noch kommen werden. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis nächste Woche. Ciao.